Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Wir lesen Jesaja 29. Und da steht: Wehe Ariel. Ja, ne? Was hat denn hier die Meerjungfrau zu tun? Was hat Gott denn mit der Disney-Prinzessin zu tun? Oder geht es hier um Waschmittel? Ariel? Nicht sauber, sondern rein? Wehe! Nein, das Wort Ariel hier ist tatsächlich ein Name für Jerusalem. Hier steht: Wehe Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte. Es geht hier, wie auch in den anderen Texten im Jesaja, häufig die Botschaften Gottes, die Gott durch Jesaja dem Volk ausgerichtet hat. Ja, sie bezogen sich zumeist auf Israel, auf auch konkreter noch auf die Juden, auf die Nachkommen des Stammes Juda im Süden Israels, beziehungsweise auch die anderen Israeliten, die dorthin gekommen sind, nachdem das Nordreich von den Assyrern überrannt worden ist und erobert wurde, die dorthin geflüchtet sind. Und dieser Name Ariel, die Bedeutung ist auch nicht ganz klar. Also da streiten sich die Gelehrten auch drum, was das jetzt auch wortwörtlich übersetzt zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, was bei euch in euren Bibeln drin steht. Da stehen dann manchmal irgendwelche Anmerkungen. Ich bin kein Hebräisch-Fachmann. Ich muss mich letztendlich an das halten, was die Fachleute so sagen. Aber es gibt Ausleger, die das Wort als übersetzen oder die Bedeutung annehmen, dass es bedeutet Gottes Herd, also der Herd Gottes. Das hat sicherlich einen Bezug dazu, dass Jerusalem die Stadt war, wo der Tempel gebaut war und wo der Brandopferaltar stand, wo also Brandopfer dargebracht worden sind für Gott. Und das war beides. Einerseits eine ganz blutige Angelegenheit, die Opferung, die Schlachtung von Tieren. Und dann eine sehr heiße Angelegenheit. Also dieser Altar, der brannte, und dort wurden entweder ganze Tiere, ganze geschlachtete Tiere und aber auch andere Opfergaben wie Speiseopfer wurden dort dargebracht, wurden dort auf diesen Altar gelegt und verbrannt, sodass dieser Brandgeruch dann in den Himmel gezogen ist. Und also eine heiße, blutige Angelegenheit hier. Und vielleicht war es so ein Ehrentitel, den die Stadt so sich selbst gegeben hat, wie heutzutage auch gerne Städte sich so einen Werbenamen geben, ne? Möglichst natürlich einen Namen, durch den man auch irgendwie bekannt wird, groß wird, der einen die Bedeutung, die eigene Bedeutung den anderen deutlich macht. Andere Ausleger sagen, es bedeutet der Löwe Gottes. Ich kann das jetzt nicht im Endeffekt entscheiden, aber auch das ist natürlich so ein Name, der eher eine Stärke und eine Bedeutsamkeit ausdrückt. Stärke, Kraft, Macht. Und Gott greift diesen Namen auf. In der Botschaft, die Jesaja jetzt Jerusalem gibt, er greift diesen Namen auf und sagt: Ja, wehe. Gott spricht zu seiner eigenen, zu seinem eigenen Volk, zu seiner eigenen Stadt und sagt: Wehe. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen, aber ich werde Ariel bedrängen, dass es Weh- und Wehgeschrei geben wird. Dann wird sie mir wie ein Ariel sein. Und ich werde mein Lager ringsum gegen dich aufschlagen und dich mit einem Wall einschließen und Belagerungswerke gegen dich errichten. Dann bist du erniedrigt und wirst aus der Erde reden, und aus dem Staub wird deine Rede dumpf ertönen, und deine Stimme wird sein wie die eines Totengeistes. Aus der Erde und aus dem Staub wird deine Rede flüstern. Das ist irgendwie echt eine heftige Botschaft, oder? Und wir werden im weiteren Verlauf des Kapitels sehen, dass das nicht eine Botschaft war, die weit verbreitet war in der Stadt. Es gab eine Menge Leute, die im Gottesnamen aufgetreten sind. Die Priester, die Schriftgelehrten, die Propheten, die es so gab. Und es wird deutlich, dass die Botschaft des Jesaja nicht eine Botschaft war. Erstens, die den Leuten sehr gut gefallen hat. Und es war auch nicht eine Botschaft, die gern gesehen wurde von den anderen. Die Folge davon ist natürlich die, und das kennt ihr, das wisst ihr alle, wenn ihr mal in einer Situation gewesen seid, in einer Schulklasse, in einer Gruppe von Menschen, unter Kommilitonen, unter Arbeitskollegen, unter Nachbarn, unter Verwandten. Wenn man da mal etwas gesagt hat, was dem, was so sonst geredet wurde, entgegenstand. Allein wenn eine Gruppe von Leuten angefangen hat zu lästern über jemanden, über irgendwen, sei es über irgendeinen Kleinen, auf dem man rumhacken kann, oder sei es über die da oben. Und wenn du dann die Chuzpe, den Mut hast, zu sagen: Hey, ist eigentlich nicht in Ordnung, was wir hier machen. Ja, was sind die Folgen? Normalerweise kriegst du einen auf den Deckel, oder? In den seltensten Fällen sagen die Leute dann: Ja, du hast recht, das sollten wir eigentlich nicht tun. Das ist ja verwerflich, was wir hier machen. Nein, in den meisten Fällen wird diese Gruppe dir sagen: Ey, was willst denn du? Und du mit deinem kleinen Mut, der du dir irgendwie den kleinen Mut aufgebracht hast, was zu sagen, fühlst dich gleich wieder ganz klein und machst den Mund zu und sagst: Ich habe nichts gesagt. Wisst ihr, und Jesaja, der hat so heftige Botschaften an sein Volk, an seine Stadt. Aber wisst ihr, was die Grundlage ist dafür, dass er den Mut hatte, diese Dinge zu sagen, diese Dinge aufzuschreiben, diese Dinge weiterzugeben? Wisst ihr, was die Grundlage war? Das haben wir gelesen. Seine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er hat eine Begegnung mit Gott gehabt und hat Gott, den heiligen Gott, vor Augen gesehen. Und dieser Gott, dieser heilige Gott, er hat gesucht nach jemanden, den er senden kann. Und Jesaja mit Zittern und Zagen hat er gesagt: Hier bin ich, sende mich. Und ich weiß nicht, ob er in allem wusste, was das für ihn bedeuten würde. Welche Schmach, welche Schande, welche Bedrängnis, welche Herausforderung das sein würde. Und Gott hat es ihm dann am Anfang gleich klar gemacht: Die Botschaft, die ich dir geben werde, die wird nicht einfach sein. Ich weiß nicht, ob ihr, wer alles schon mal die Serie The Chosen gesehen hat. Vielleicht so einige unter euch. Und da gibt es immer diesen Vorspann, ne? Und da sieht man eine Menge Fische irgendwie so im Kreis schwimmen. Und dann ist da dieser eine Fisch in hellgrün, türkis, was weiß ich. Manche würden blau sagen, weiß ich nicht. Da gibt es ja immer diese Streitereien drum. Jedenfalls sehr deutlich sichtbar und er schwimmt in die andere Richtung. Und dann gibt es diesen Moment, wo dann einer der Fische, die ihm entgegenschwimmen, plötzlich umdreht, selber grün wird oder türkis wird und auch diese Richtung schwimmt. Jesus ist gekommen und hat so den Jüngern gesagt, komm, folge mir nach. Und nichts anderes ist das, was Jesaja erlebt hat. Es ist der Geist Gottes, der Geist Jesu, der ihn gerufen hat und der ihn erfüllt hat und ihn befähigt hat, gegen den Strom das Wort Gottes weiterzugeben, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Auch wenn sie den Leuten unbequem ist, auch wenn sie sie nicht hören wollen, weil sie die Menschen suchen nach Affirmation, nach Bestätigung. Wir haben das vor 2 Wochen, das ganze Thema, ne? Wonach sind wir? Wir sind alle auf der Suche danach, angenommen zu sein. Wir wollen jemanden, der Ja zu uns sagt. Der sagt, ja, du bist geliebt, du bist angenommen. Danach suchen wir alle. Und wisst ihr was? Gott tut das. Er sagt Ja zu dir und zu mir. 100%. Er hat alles dafür gegeben. Er sagt Ja zu dir und zu mir. In Christus ist ein Ja und Amen geschehen. Er liebt dich. Er sagt, du bist geliebt in meinen Augen. Ich habe alles für dich gegeben. Jetzt komm und folge mir nach. Und diese Liebe, erfüllt von dieser Liebe, von dieser Gewissheit, Gott ist für mich. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Dann will ich ihm folgen. Dann will ich nicht schweigen, wo Gott mich führt, durch seinen Geist zu reden. Dann will ich auch diese unbequemen Wahrheiten sagen, wo hinterher die Leute um mich herum mich nicht mehr mögen. Weil ich weiß, dass Gott mich mag, dass Gott für mich ist. Deswegen weiß ich das. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Deswegen muss ich nicht danach schielen, ob die Leute mich mögen. Das heißt nicht, dass ich deswegen allen möglichen Quark sage, ne, der mir in Sinn kommt, um Leute zu verletzen und Leute irgendwie fertig zu machen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Gott beauftragt mich, sein Wort weiterzugeben. Und was ist sein Wort? Dasselbe Wort, was er mir sagt. Dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und das war notwendig, weil unsere Sünden uns getrennt haben von Gott. Aber er hat es für uns getan, weil er uns liebt. Und er ist ins Grab gelegt worden und ist auferstanden, auferweckt worden am 3. Tag. Er lebt und will dich und mich dabei haben. Wehe, Ariel. Warum sagt er wehe? Weil hier eine Stadt, die eigentlich Gott gehört, die Gott kennt, sich von Gott gelöst hat, weil sie sich selbst erhebt, weil sie die Wege Gottes nicht geht, weil sie anstatt gegen den Strom zu schwimmen, mit dem Strom schwimmt, weil sie die Theorien der Welt übernimmt, weil sie die Wege der Welt übernimmt, der heidnischen Welt um sich herum. Und deswegen sagt Gott wehe, er sagt, durch Jesaja diese schwierige Botschaft. Er sagt, fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Was haben sie gemacht? Sie haben diese Feste gefeiert. Ne, den Festzyklus, wie Gott es ja auch ihnen aufgetragen hat. Ne, das Passafest zu feiern, das Wochenfest, das Laubhüttenfest und so weiter und so weiter. All die Feste. Und sie haben Jahr für Jahr das getan. Und Jerusalem hat davon gelebt. Na, sie haben ihre Geschäfte damit gemacht. Na, ständig kamen die Pilger zu diesen Festen nach Jerusalem. Und sie hatten immer gute Einnahmen davon. Und das ist das, was Jesus dann auch gemacht hat. Er kam in den Tempel hinein und hat gesagt, was soll das hier? Das ist ein Kaufhaus. Ihr bereichert euch. ihr nehmt das, was ich euch gegeben habe, und verdreht es, um daraus Profite zu ziehen. Dafür war es aber nicht gedacht. Es war dafür gedacht, dass es ein Haus ist. Dieses Haus soll ein Haus, ein Bethaus sein für alle Nationen. Das Volk Israel soll ein ein Ort sein, wo Menschen sich angezogen fühlen und auch zu diesem Gott hinkommen, um diesen Gott kennenzulernen, um dann ihn auch anzubeten. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Aber es gibt eine Art und Weise, Feste, religiöse Feste zu feiern. Wir kennen das doch auch in Deutschland, oder? Jahr für Jahr, Ostern, Weihnachten. Na? Ja, in meiner Familie war es ganz normal. Na, Weihnachten sind wir in die Kirche gegangen. Gehört irgendwie dazu. Aber welche Rolle hat Gott in unserem Leben gespielt? Sehr untergeordnet. Sehr untergeordnet. Um das mal freundlich auszudrücken. Aber wir haben immer Weihnachten gefeiert. Und wir sind Weihnachten auch immer in die Kirche gegangen. Wie man das als guter Christ ja so tut. Ne? Und das prangert Jesaja hier an. Er sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie ihr als mein Volk leben sollt. Wisst ihr, Gott hat uns berufen zur Gemeinschaft, wie im Garten Eden, weißt du? Am Abend, in der Kühle des Abends ging er durch den Garten, ging Gott durch den Garten, um Gemeinschaft mit seinen Menschenkindern zu haben. Er hat uns für tagtägliche Gemeinschaft. Und dafür war eigentlich auch der Tempel gemacht. Täglich sollten Opfer dargebracht werden, am Morgen und am Abend, als Sinnbild dafür, dass wir täglich in Gemeinschaft, dort will ich dann mit dir reden, sagt Gott durch Mose zum Volk Israel. Na, du bringst täglich dieses Opfer da in Erinnerung oder beziehungsweise prophetisch darauf bezogen, dass der eine kommen wird, das Lamm Gottes. Na, morgens haben sie ein Lamm dargebracht und abends haben sie ein Lamm dargebracht als Brandopfer. Als Prophezeiung für das Lamm Gottes, was Johannes der Täufer gesagt hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt, Jesus. Und durch Jesus dürfen wir jeden Tag in die Gegenwart Gottes kommen, in Gedenken an sein Opfer. Wenn du morgens deinen Tag beginnst, wenn du abends deinen Tag beschließt, danke Herr, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Durch dein Blut darf ich in deine Gegenwart kommen. Herr, bitte sprich du zu meinem Herzen, sprich du zu mir. Oder dass du es während des Tages tust. Jederzeit dürfen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist so ein großes Vorrecht, was wir haben. Und dazu sind wir aber auch berufen und bestimmt, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Und du darfst so kommen, wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all deinem Versagen, mit all deinen Schwächen. Warum? Weil Jesus alles bezahlt hat. Und jedes Mal, wenn du ganz bewusst in deinem Herzen, in deinen Gedanken oder mit deinen Worten, in deinem stillen Kämmerlein oder unterwegs, wo auch immer du sein magst, bewusst ins Gebet gehst, erinnere dich daran. Du bist geliebt, du bist angenommen, weil der eine, der Gerechte, der Sohn Gottes, sein Leben für dich gegeben hat. Und deswegen bist du Gottes geliebtes, angenommenes Kind. Du darfst so kommen, wie du bist. Und darfst auch, wenn du Schuldgefühle hast, wenn da etwas ist, was dich belastet, du darfst das bei Jesus ablegen. Du darfst es an sein Kreuz bringen und wirst gereinigt sein. Und da ist nichts, was zwischen dir und Gott steht. Was für ein Vorrecht, was für ein Segen. Aber eine Stadt Gottes, die sozusagen dieses Vorrecht verkehrt hat in eine Religiosität, wo nur noch die äußere Form da ist, aber das Herz nicht mehr da ist, da sagt Gott wehe. Weil das ist nicht das ist das Gegenteil von dem, wozu Gott eigentlich Israel, Jerusalem bestimmt hat. Du sollst ein Licht sein für die Nationen. Und so hat das auch uns gesagt. Jesus hat es über seine Jünger gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir strahlen etwas aus. Menschen wissen, Normalerweise ist es so, es wird den wenigsten unter euch, ihr liebt doch Jesus. Ihr folgt ihm doch nach. Ich sage euch, die allermeisten von euch, die Menschen um euch wissen, dass ihr Christen seid, dass ihr an Jesus glaubt. Und das, wie du lebst, wie ich lebe, das hat eine Auswirkung auf das, wie die Menschen, was für ein Bild die Menschen von Jesus haben. Weil wir ihn repräsentieren. Und Gott sagt, wenn du das auf eine Weise tust, die äußerlich ist, die nicht das widerspiegelt, worum es mir eigentlich geht, dann wehe. Und oft ist es verbunden mit einer falschen Herzenshaltung Gott gegenüber. Ich weiß es besser. Ich habe so meinen eigenen Weg. Ich habe meine eigenen Vorstellungen, wie ich mein Christsein lebe. Und dann stehen hier diese Worte, es ist krass jetzt auch gerade im Zusammenhang, wenn wir die politischen Dinge verfolgen. Gott sagt tatsächlich, ich werde Ariel bedrängen. Ich werde mein Lager ringsum gegen dich aufschlagen und dich mit einem Wall einschließen und Belagerungswerke gegen dich errichten. Gott ist am Werk. Und es ist tatsächlich diese Arbeit, diese wunderbesame Arbeit, von der Jesaja spricht, dass Gott hier ein Werk tut, wo die Stadt Gottes erniedrigt wird. In ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrer eigenen Stärke wird sie niedergebracht. Sie wird umringt, belagert und sie sieht keinen Ausweg mehr. Wir wissen nicht mehr, wie wir uns helfen sollen. Da ist kein starker Bruder mehr, kein starkes Volk, was uns hilft. Da helfen nicht mehr unser Know-how, da hilft nicht mehr unsere Waffenkraft, da hilft nichts mehr. Und das ist das, was ich letztens am Mittwoch, als wir über die Sturmstellung gelesen, 2. Korinther 1, lest das mal, 2. Korinther 1, Paulus spricht davon, von dieser Situation, wo er durchgegangen ist mit seinen Brüdern. Sie sind in eine Gefahr hineingekommen, in eine Bedrängnis. Wir wissen nicht genau, was das war, ob das eine Gefangennahme war oder was da auch immer das genau gewesen ist. Aber sie sind in eine ganz schwierige Situation gekommen, wo sie bedroht waren. Und lass uns das mal aufschlagen, 2. Korinther 1. Und Vers 8. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Es kam tatsächlich in Jesaja, wenn wir die Geschichte uns genau angucken, es ist tatsächlich so gekommen, die Assyrer sind gekommen, haben Jerusalem belagert, da war eigentlich nichts mehr drin. Die ganze Sache war verloren. Und Paulus sagt, wir wurden übermäßig beschwert, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Wir hatten innerlich schon abgeschlossen. Wir wussten, jetzt gibt's eins drauf, ne? Jetzt haben wir keine Chance mehr. Jetzt geht's ans Leben. Und Paulus schreibt, das hatte einen Sinn. Gott hatte etwas damit vor. Er hat das zugelassen. Warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wir sollten nicht mehr auf uns selbst, und Paulus spricht hier etwas an, da war etwas in uns, was Gott reinigen musste. Und wisst ihr, das haben wir alle. Und Gott weiß das und er ist gnädig und barmherzig und er lehrt uns auf seine Weise, jeden Einzelnen, jeden unterschiedlich. Aber wir dürfen das alle lernen. Wir kommen an Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Irgendwann wird dieser Tag kommen. Irgendwann wird dieser Moment im Leben kommen, wo du nicht mehr weiter weißt. Wo du keine Ahnung hast, wie soll ich das überleben? Und das hier ist eine Ermutigung aus Gottes Wort. Ja, wenn dieser Tag kommt, Gott hat ein Ziel damit. Er will, dass du in diesem Moment alle Hoffnung auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deine eigenen Lösungsmöglichkeiten, auf deine eigenen Stärken und auf die von anderen Menschen vielleicht aufgibst und dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Denn er ist der Gott, und das ist das, was Paulus sagt, er ist der Gott, der die Toten zum Leben erweckt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde? Dann hast du einen Gott, an den du dich hängen, an den du dich wenden kannst, von dem du weißt, selbst wenn es hart auf hart kommt, wenn das Schlimmste in meinem Leben kommt, ich habe einen Gott, der kann sogar die Toten erwecken. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Paulus ist total ermutigt. Er hat die Rettung und das Heil Gottes erlebt. Er hat erlebt, wie Gott ihn da herausgerettet hat. Und hinterher ist immer besser als mittendrin, ne? Wenn du mittendrin bist, dann denkst du, oh nein, das wird nie enden und es wird alles böse enden und es wird alles schlimm sein. Aber Paulus durfte das erleben. Ja, er schreibt es hinterher. Deswegen sei nicht verzagt und entmutigt, wenn du dich gerade mittendrin in solch einer schweren Prüfung befindest und du denkst, ja, ist ja schön, was Paulus sagt, aber ich komme hier nicht heil raus. Dann sage ich dir, ja, Paulus ging es genauso, als er mittendrin steckte, aber es kommt der Tag. Und das sagt David zu seiner eigenen Seele, Psalm 42. Er sagt, Seele, sei ruhig. Er sagt es zu sich selber. Er sagt, David, komm, bleib ruhig. Verzage nicht. Vertraue auf den Herrn. Der wird dich retten. Und du wirst ihn dann preisen. Jetzt bin ich nicht gestimmt danach, ihn zu preisen und zu loben. Nein, in mir schreit es. In mir, na, aber es wird der Tag kommen, wo ich ihn preisen werde. Und wisst ihr, was dann geschieht, wenn ich so mit meiner Seele ringe, geistlich kämpfe gegen den Widersacher, der versucht, mich niederzudrücken, der mich versucht, klein zu kriegen, der mich versucht, in eine Situation hineinzubringen, wo ich kusche, wo ich einfach sage, ja, okay, ich kann ja nichts ändern, ist alles schlimm. Ah, nein. Dass ich mich aufrichten kann. Und ja, was sehen wir bei Paulus und Silas mittendrin? Apostelgeschichte 16, als sie im Gefängnis waren, geschlagen, gefoltert. Ja, sie haben gebetet. Sie haben genau diesen Schrei, Herr, rette uns. Aber dann fingen sie irgendwann an, Gott zu loben, Gott zu preisen, obwohl Gott noch nicht gerettet hatte. Und das schenkt Gott durch seinen Heiligen Geist. Er ist unser Retter, Gott. Immer gewesen. Und das ist sein Name. Jetzt gehen wir nochmal zurück hier zu Kapitel 29, Jesaja. Wisst ihr, Ariel, Jerusalem, so wie Gott zu Jerusalem spricht, das ist Gottes Zorn gegen die Sünde. Die trifft den Menschen, der sich mit seiner Sünde identifiziert, der sich nicht davon gelöst hat. Der Mensch, der Sünde dient, der deshalb Sklave der Sünde ist. Und ein solcher Mensch, der in der Sünde lebt, der erlebt Gott als den strafenden Gott, der ihn demütigt. Der einen Wall auf richtet und der ihn belagert. Gott ist wie mein Feind. Er kämpft gegen mich. So erlebt der Sünder Gott, bis er sich bekehrt. Und Bekehrung bedeutet, sich von seiner Sünde innerlich wie äußerlich zu distanzieren. Indem ich meine Sünde bekenne, indem ich erst einmal mich identifiziere mit meiner Sünde und die Sünde, das Urteil Gottes über meine Sünde annehme, es Gott Recht gebe, seine Strafe als gerecht anerkenne, dann findet dieser wunderbare Wandel statt. Anstelle, dass Gott mich demütigen muss als stolzen, überheblichen Sünder, demütige ich mich selber vor Gott. Und Gott, er wird zum gnädigen Gott. Er wird mir zum gnädigen Gott. Er hebt mich auf. Paulus sagt das in Römer 7, Vers 18. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist das Bekenntnis eines Menschen, der erkannt hat, dass die Macht und Kraft in seinem Leben gegen Gott gerichtet ist. Obwohl er ein frommer Jude war, obwohl er gelehrt war, was es heißt, Gott wohlgefällig zu leben, hat er genau das bekannt. Und das, was letztendlich Jesaja beschreibt, ist, dass Jerusalem in den Todesstaub hinabgebracht wird. Und Paulus sagt in Römer 6, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Das ist das, was eigentlich die Taufe beinhaltet. Das ist das, was Bekehrung beinhaltet, ist, ich gebe Gott recht. Ja, das, was Jesus am Kreuz widerfahren ist, das ist mein Tod. Den habe ich verdient. Und wenn ich das anerkenne, dann überliefere ich mich selbst, mein sündhaftes, altes Wesen. Und deswegen spricht Paulus von dem alten Menschen. Das ist mein altes Wesen. Das hängt mit Christus am Kreuz. Aber ich bin auch mit auferweckt worden. Der alte Mensch ist nun tot. Der neue Mensch darf zum Leben erweckt werden. Und lebt ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. In wahrer Herzensgemeinschaft mit Gott. Und so erlebt es auch Jerusalem. Wenn wir hier in Kapitel 29 reinschauen, dann steht hier, in dem Moment, wo das Volk Gottes im Staub erniedrigt ist, und in der Realität, in der Geschichte damals war es so, wie gesagt, dass Jerusalem so belagert war, dass es keine Chance mehr gab. Und sie haben sich Gott zugewandt in der Situation. Sie haben sich gedemütigt und haben Gott gesucht. König Hiskia und das Volk. Und dann steht in Vers 5, aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewalttätigen. Und plötzlich, in einem Augenblick wird es geschehen, vom Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden, mit Donner und Erdbeben und großem Getöse, mit Wind und Sturm und mit der Flamme eines verzehrenden Feuers. Und wie ein Traum, wie eine Vision in der Nacht wird die Menge all der Nationen sein, die Krieg führen gegen Ariel und alle, die gegen sie und ihre Befestigung zu Felde ziehen und sie bedrängen. Und es wird sein, wie wenn der Hungrige träumt. Siehe, er isst, dann wacht er auf und seine Seele ist leer. Und wie wenn der Durstige träumt, siehe, er trinkt und dann wacht er auf und siehe, er ist erschöpft und seine Seele ist ausgedorrt. So wird die Menge all der Nationen sein, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Und so ist es tatsächlich gekommen. Dieses riesige Heer der Assyrer, 185 Mann sind in einer Nacht umgekommen. 185.000. Genau. Und der Assyrerkönig hat sich zurückgezogen und die Stadt ist verschont geblieben. Und genau das ist letztendlich geistlich gesehen das, was Gott bewirken will. In Jesus hat er seinen eigenen Sohn für unseren Stolz, für unseren Hochmut, für unsere Sünde sterben lassen am Kreuz. Nicht damit wir zerstört werden, nicht damit wir verdammt werden, nicht damit wir fertig gemacht werden, sondern damit wir mit Christus dann auferstehen zu einem neuen Leben mit Gott, zu einem veränderten Leben, in wahrer Herzensdemut, Gott in der Liebe mit Gott vereint. Und so lesen wir es auch im Neuen Testament, Jakobus 4, Vers 6 oder 1. Petrus 5, Vers 5 steht das, wer sich das aufschreiben will, Jakobus 4, Vers 6, 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden, hat Jesus dreimal gesagt. An drei verschiedenen Stellen wird das hier genannt. Matthäus 23, Vers 12 zum Beispiel. Es geht in dem Ganzen nicht um die Vernichtung Israels, um die Vernichtung Jerusalems, sondern um die Bekehrung, um das neue Leben. Und das will Jesus auch in uns wirken, Geschwister, dass wir dieses neue Leben leben. So sagt Paulus das und vielleicht zum Abschluss lesen wir das in Epheser 4, Epheser 4, Vers 20. Damit schließen wir jetzt mal. Und Paulus spricht mit der Gemeinde, die gläubig geworden ist, die genau das erlebt hat. Diese Belagerung, dieses Anrennen Gottes in ihrem eigenen Leben und dann dieser wunderbare Wandel, dadurch, dass das Herz eine ganz neue Gesinnung bekommen hat und Gott gegenüber aufgegeben hat. Wir haben es vorhin gesungen, I surrender, ich gebe auf Gott. Und dann kam die wunderbare Rettung, das wunderbare Heil. Und hier, Paulus erinnert die Geschwister daran, Vers 20, Epheser 4. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dass unser Fleisch reagiert oder ist getrieben von Begierden. Diese Begierden sind aber betrügerisch, sie führen uns in die Irre. Das ist der alte Mensch. Wir durften das in Jesus ablegen, weil Christus für unseren alten Menschen gestorben ist und unser alter Mensch mit ihm gestorben, gekreuzigt ist. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir durften diese Rettung in Christus erleben. Dieser alte Mensch, der sich selbst zerstört hat. Er ist nun tot. Jetzt leben wir ein Leben mit Gott in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht in aufgesetzter, nicht in scheinbarer. Und das ist so wichtig, wisst ihr, wenn wir als christliche Gemeinde leben, wir wollen nicht, dass der Teufel das Werk, was Christus in unserem Leben getan hat, verdreht, zerstört, kaputt macht. Dadurch, dass er uns jetzt dann zu einer äußerlich heiligen Gemeinschaft macht, wo es Hauptsache darauf ankommt, die Form zu erfüllen, nach außen hin, den frommen Schein zu wahren. Nein, auch für uns gilt es, ganz besonders für uns gilt es, Christus ist gekommen in unser Leben, er hat unser Leben gerettet, er hat genau das getan. Und jetzt bleiben wir dabei. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Erinnerung. Paulus erinnert die Gemeinde immer wieder daran. Gott erinnert in seinem Wort uns immer wieder daran, hey, du hast etwas Lebensveränderndes erlebt. Du bist mit Christus gekreuzigt und du bist auferstanden zu neuem Leben. Bleibe dabei. Lass dich nicht verführen. Lass dich nicht betrügen. Denn ihr seid das Licht der Welt. Durch euch kommt das Licht in diese Welt hinein. Ihr seid Zeugen für Christus. Zeugen dafür, was Christus, welche Veränderung Christus im Leben schafft. Nämlich wahre Gemeinschaft mit Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jesus, wir bitten dich, dass du ja in dieser Erinnerung daran, wenn wir zurückschauen in die Geschichte, wie es Jerusalem ergangen ist in dieser Situation, Herr, so sehen wir deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung, deine Rettung, dein Heil. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder hilfst in dieser unruhigen Zeit, in dieser Zeit mit Ängsten und Sorgen, mit Bedrängnissen von außen, von innen. Jesus, dass wir auf dich schauen und dass wir uns durch dein Wort immer wieder erinnern lassen. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Leite du uns durch deinen Heiligen Geist, erfülle du uns neu, schenk du uns diese Radikalität, die ja aus dieser Herzensdemut herauskommt, wo wir sagen, ja Gott, du hast recht in allem, wir vertrauen dir, wir folgen dir. Danke, dass du für uns bist, dass du uns nicht loslässt und du hast auch Jerusalem nicht losgelassen und du lässt es nicht los, auch in der Zukunft, Herr. Wir preisen dich dafür. Amen.